Ja, einen schönen guten Morgen an diesem zweiten Advent. Ich freue mich, dass so viele da sind und dass wir uns versammeln, um Gottes Wort zu hören. Zunächst noch ein paar Ansagen vom Büchertisch, aber der ist schon ziemlich leer geräubert. Es gibt nur noch dieses eine Buch, Faszination Mensch. Aber das ist ein gutes Weihnachtsgeschenk, würde ich sagen, weil es ein Farbbildband ist mit vielen Details, wie der Mensch funktioniert, wie das Auge funktioniert, wie der Geschmack funktioniert. Da sind wir wieder beim Frühstück von gestern. Und wie ein Herz funktioniert. Viele Details, aber auch, wie man den Sprung zum ewigen Leben findet, wird hier in diesem Buch erklärt. Also nehmen Sie das vielleicht als Weihnachtsgeschenk. Und eine Kassette hier. Was war der Stern von Bethlehem? Das ist auch das Thema von heute Morgen. Ja, wir leben in der Adventszeit jetzt. Und Advent heißt Ankunft. Das heißt, wir denken an die Ankunft des Herrn Jesus. In Galater 4, Vers 4 lesen wir, als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Es gab also einen Zeitpunkt in der Weltgeschichte, wo Gott sagte, dies ist der richtige Augenblick, da werde ich meinen Sohn in die Welt schicken. Das war ein bestimmter Tag in der Weltgeschichte. Aber Gott macht das nicht so plötzlich, sondern er lässt das in einer langen Kette ankündigen, dass sein Sohn, der Retter, in diese Welt kommen wird. Wann war die allererste Ankündigung des Sohnes Gottes, dass er in diese Welt kommen wird? Die allererste Ankündigung, ja, bitte? Jawohl, 1. Mose 3, Vers 15. Gleich unmittelbar nach dem Sündenfall, wo der Mensch in Sünde gefallen war und damit in die Verlorenheit abgesackt ist, da verkündigt Gott selbst, dass der Retter kommen wird. Und wir lesen dort in 1. Mose 3, Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wenn wir diesen Text hören, dann merken wir, es ist noch sehr vieles verborgen. Der Name dessen, der da kommen wird, ist noch gar nicht genannt. Es wird nur gesagt, er wird der Schlange den Kopf zertreten, aber er selbst wird auch darunter zu leiden haben. Dann folgen viele, viele, viele Ankündigungen im Alten Testament durch die Propheten. Wir haben den Eindruck, es ist eine Kette von Ankündigungen, die gar nicht mehr aufhört. Und da steht im 4. Buch Mose, Kapitel 24, Vers 17, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Auch das ist eine Verheißung auf den kommenden Messias. Dann in Jesaja 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren und ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunder, Rat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Und in Micha 5, Vers 1 wird dann sogar schon der Ort genannt, wo er geboren wird. Da heißt es, und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Die Kette setzt sich weiter fort und dann kommt eine allerletzte Ankündigung. Die allerletzte Ankündigung vor seinem Kommen. Am Anfang war es Gott selbst, dann die vielen Propheten und die allerletzte Ankündigung gibt jetzt ein Engel. Und davon lesen wir in Lukas 1, Vers 31 bis 33. Und dieser Engel erscheint Maria und er sagt zu Maria, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jetzt ist der Name offenbart. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Das war die letzte Ankündigung, die jetzt durch einen Engel geschah. Dann geschah die Geburt Jesu, er war geboren. Und jetzt schauen wir es uns an, wie die Verkündigung jetzt weitergeht. Wie macht Gott das? Wie wird die Geburt angekündigt? Per Fax, per E-Mail, durch den römischen Kaiser oder durch die jüdischen Theologen? Nichts dergleichen. Gott wählt ganz ungewöhnliche Mittel. Die allererste Verkündung der Geburt Jesu, nachdem sie geschehen war, geschieht wieder durch einen Engel. Wem wird es verkündigt? Vielleicht würden wir sagen, na ja, vielleicht die großen Theologen in Israel, vielleicht der Bürgermeister von Jerusalem oder der römische Gouverneur, der dort in Israel war. Nein, ganz außergewöhnlich, Gott nennt diese Botschaft den Hirten, die da nachts irgendwo auf der Weide sind mit ihren Herden, und denen verkündigt der Engel die Botschaft. In Lukas 2, Vers 10 bis 14 lesen wir, da sagt der Engel: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Heute. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das war die erste Ankündigung der Geburt Jesu, dass er in dieser Welt erschienen ist. Jetzt kommt die zweite Verkündigung. Wie verkündigt jetzt Gott weiter? Wieder außergewöhnlich, womit keiner rechnet. Gott verkündigt nun durch einen Stern. Es ist der Stern von Bethlehem. Das ist die zweite Ankündigung, die dann geschieht. Nachdem die Verkündigung durch den Stern von Bethlehem geschehen ist, wie geht das weiter in der Geschichte der Verkündigung? Nun vertraut Gott diese Botschaft Menschen an, die an ihn glauben. Der Herr Jesus sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der Zustand, in dem wir heute leben. Heute tun das Menschen. Gott hat sich Menschen berufen, die an ihn glauben, und er gibt ihnen den Auftrag: Verkündigt diese Botschaft bis an die Enden der Erde, bis zu seinem Wiederkommen. Und dann gibt es noch einmal eine Verkündigung, und das ist die allerletzte Verkündigung des Evangeliums. Und die geschieht wie? Wer weiß es? Wie geschieht die letzte Verkündigung? Wieder durch einen Engel. Offenbarung 14, Vers 6, da steht: Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Jetzt haben wir einen Überblick über die gesamte Verkündigung, wie Gott sie geordnet hat, wie Gott das haben will. Aber jetzt wollen wir uns mit einer speziellen Verkündigung beschäftigen. Die wollen wir herausgreifen und uns damit näher beschäftigen. Das ist die Verkündigung durch einen Stern, nämlich durch den Stern von Bethlehem. Es gibt nur eine einzige Textstelle in der Bibel, die uns darüber berichtet. Und davon steht geschrieben im Matthäusevangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und da lesen wir: Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha: Und du Bethlehem im jüdischen Lande bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden wird. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich die genau, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr's findet, so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Meine Frage: Wie viele Könige kommen in diesem Text vor? Wer hat genau mitgezählt? Wie viele Könige in diesem? Wie bitte? Vier? Fünf? Wer bietet mehr? Nein, nur zwei. Nämlich der König der Juden und König Herodes. Mehr nicht. Da kommen wir noch drauf. Wir wollen noch einmal die Situation uns vor Augen führen, die uns hier geschildert wird, um den Hergang genau zu erfassen. Der Stern, den die Weisen gesehen hatte, führte sie wochenlang westwärts. Sie sahen den Stern und der war immer im Westen und sie folgten dem Stern wochenlang. Und zwar so lange, bis sie in Jerusalem ankamen. Als die Weisen in Jerusalem angekommen sind, wird nun plötzlich der Stern unsichtbar. Er ist verschwunden. Nicht mehr da. Die Weisen glauben sich jetzt am Ziel. Wo gehen sie hin? Natürlich am Hofe des Königs in Jerusalem, Herodes. Der lässt eine Konferenz einberufen und die finden heraus, dass er in Bethlehem geboren ist. Und Herodes schickt nun die Weisen nach Bethlehem, das zu sehen. Es ist nur ein kurzer Weg, 2 Kilometer etwa. Sie gehen hin nach Bethlehem, der Weg wird ihnen gesagt. Und dann, erst als sie in Bethlehem ankommen, sehen sie erneut den Stern. Der war verschwunden, plötzlich ist er wieder da. Und dieser Stern hat eine ganz besondere Eigenschaft. Er zeigt nämlich genau auf ein bestimmtes Haus. Merkwürdige Dinge, die hier geschehen. Damit wollen wir uns jetzt näher auseinandersetzen. In 4. Mose 24, 17 war der Messias angekündigt als ein aufgehender Stern. Da heißt es, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Es wird verständlich, dass die Bibel für den Sohn Gottes dreimal Gestirne nennt. Schon vom Schöpfungsbericht her wissen wir, dass die Gestirne auch als Zeichengeber dienen. Dreimal im Leben Jesu spielen Gestirne eine Rolle. Das erste Mal, wie wir hier sehen, bei der Geburt, der Stern von Bethlehem, dann bei der Kreuzigung, 3 Stunden lang verfinstert sich die Sonne, und bei der Wiederkunft, da wird vieles geschehen am Himmel. Die Sonne wird sich verfinstern, der Mond wird seinen Schein verlieren. Also 3 markante Ereignisse im Leben Jesu werden von Zeichen an den Gestirnen begleitet. Wir haben gelesen in diesem Text, da heißt es, wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Es zieht sich wie ein roter Faden seit der Geburt Jesu bis heute die Frage, was war das für ein Stern? Was für ein Stern war das? Man kann in der Weltgeschichte nachlesen, es haben sehr viele Leute darüber nachgedacht, es ist sehr viel darüber publiziert worden. Es gibt sehr, sehr viele Aussagen, viele Rätsel. Wir wollen uns heute Morgen auch damit beschäftigen. Und wir wollen eine Antwort suchen, was der Stern von Bethlehem denn wirklich war. Was war das für ein astronomisches Objekt? Kriegen wir das raus? Ah, nun warten Sie mal erstmal. Ich freue mich immer, wenn mitgedacht wird, das ist prima. Ja, viele Leute sind der Meinung, es war ein Komet. Und wenn wir uns Krippendarstellungen ansehen, die kennen wir alle auf den Weihnachtsmärkten, auf den Millionsbüchern und wo überall, da finden wir eine Darstellung, da ist eine Krippe. Und da drüber ein großer, hellleuchtender Stern mit 6 Zacken oder wie viel auch immer. Und dann ein riesiger Schweif daran. Also ein Komet. Das ist eine gängige Darstellung, die wir alle kennen. Und wenn man Kindern die Aufgabe gibt, zeichnet doch mal die Geschichte von Bethlehem. Dann werden sie die Krippe zeichnen, Maria und Josef. Und dann natürlich dieser Stern mit diesem riesigen Schweif. Das ist uns schon so eingegangen. So denken wir. Aber wenn wir jetzt einmal uns die Astronomie ansehen und prüfen, gab es überhaupt zur Zeit der Geburt Jesu einen Kometen? Und da ist Fehlanzeige angesagt. Im Jahr 12 vor Christus, da gab es einen Komet, der sichtbar war, und auch im Jahre 66 nach Christus. Also um die Geburtszeit Jesu gab es überhaupt keinen Kometen. Fehlanzeige. Irrtum. Das, was gezeichnet wird, ist also schon im Grundsatz falsch. Es gab gar keine Kometen. Dieser Komet, den ich eben genannt habe, 12 vor Christus und 66 nach Christus, das war der Hallische Komet, der so im Mittel alle 76 Jahre wiederkehrt. Nicht so ganz regelmäßig, der nimmt es nicht so genau mit der Zeit, aber so ganz grob. Noch etwas ist wichtig, warum Kometen ganz grundsätzlich auszuscheiden sind als Stern von Bethlehem. Es war zu allen Zeiten so, dass Kometen immer als Unheilsbringer angesehen wurden. Wenn ein Komet erschien am Himmel, dann war das immer ein schlechtes Zeichen. Jetzt gibt es Krieg, jetzt gibt es Pestilenz und so weiter. Der den 100-jährigen Kalender beschrieben hat, beschreibt uns das, was so gedacht wurde über Kometen. Und da sagt er, wenn der Komet gleichzeitig mit dem Saturn erscheint, wird es ein großes Sterben geben. Ist er mit Jupiter verbunden, dann droht den Königen, Fürsten und Herzögen Schlimmes und Ungünstiges. Regiert Mars, wenn ein Komet auftaucht, dann bringt er Streit und Kriegsgeschrei und Blutvergießen. Unter Venus gibt es Dürre. Ist der Komet dem Merkur zugestellt, dann sterben Menschen besten Alters und bester Bildung. Das war die allgemeine Auffassung. Ein Komet bringt Unheil. Wenn Gott seinen Sohn ankündigt als Retter, was ist das für uns Menschen? Eine Freudenbotschaft. Wie auch der Engel sagt, die Freude ist jetzt angesagt. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Auch von daher wird Gott nicht ein bereits belegtes Zeichen benutzen für seine Freudenbotschaft. Nicht etwas, was bei den Menschen bekannt ist als Unheil. Also aus zwei Gründen scheiden Kometen aus. Alle Darstellungen, die wir finden, wo ein Komet angezeigt wird mit Krippenbild, sind also im Ansatz schon falsch. Es sieht zwar gut aus, aber entspricht nicht der Realität. Fehlanzeige. Schauen wir weiter, was es noch so am astronomischen Himmel gibt. Viele Leute sind der Meinung, es könnte eine Supernova gewesen sein. Das sind so Erscheinungen am Himmel, wo ein Stern explodiert und wo es plötzlich sehr hell wird. Und so haben sich viele damit beschäftigt, habe viele solcher Darlegungen gelesen, dass es eine Supernova gewesen ist. Also ein helles Aufblitzen. Und das haben die gesehen und dann sind die dem gefolgt, diese Weisen. Kann das sein? Nun, die Supernova sind also sehr genau im Altertum aufgezeichnet worden. Die Chinesen waren da sehr genau, auch andere Völker, die Babylonier. Und darum wissen wir ganz genau, wann solche Supernova aufgetreten sind. Eine war im Jahre 134 vor Christus und die andere 173 nach Christus. Also auch das scheidet aus. Eine Supernova kann es auch nicht gewesen sein. Was war denn nun der Stern von Bethlehem? Wir schreiben das Jahr 1603. Genau am 17. Dezember, da tat sich erstmals eine Lösung auf. Wie man den Stern von Bethlehem astronomisch deuten kann. Der bekannte kaiserliche Mathematiker und Hofastronom Johannes Kepler beobachtete auf dem Radschin in Prag eine ganz merkwürdige Sache am Himmel. Er sah mit seinem Fernrohr, dass die Planeten Jupiter und Saturn eine Begegnung hatten im Sternbild der Fische. Das kommt nicht so oft vor. Er hat das gesehen, er hat das ausgerechnet. Und er fing an zu rechnen als Mathematiker. Wann hat es wieder mal eine solche Konstellation gegeben? Vielleicht in der Nähe der Geburt Jesu. Und durch seine Rechnung bekam er raus, jawohl, im Jahre 7 vor Christus, da gab es sogar eine dreifache Begegnung von Jupiter und Saturn. Er hat das publiziert und geschrieben, jetzt ist klar, der Stern von Bethlehem, das war, wie man astronomisch sagt, die Konjunktion, also das Zusammenkommen von Jupiter und Saturn. Diese Schriften sind dann ein Stück weit in Vergessenheit geraten. Aber im Jahre 1925 blühte das wieder ganz neu auf. Der deutsche Orientalist Paul Schnabel machte nämlich eine gewaltige Entdeckung. Er hat fast 2000 Jahre alte neubabylonische Keilschrifttafeln gefunden Und es handelte sich um den Sternenkalender von Sippa. Und da war beschrieben diese Konjunktion von Jupiter und Saturn. Sehr präzise. Wann das stattfand, wie das war. Diese Begegnung dieser beiden Planeten. Nun, in der Astronomie war auch das belegt. Der Jupiter galt als Glücks- oder als Königstern. Und der Saturn hatte auch eine Bedeutung. Man sagte, das ist der Stern oder der Planet. Damals sagte noch mal noch Sterne, man wusste nicht, dass es Planeten sind, der Israel beschützt. Und nun hatte man die Kombination zusammen. Jupiter, der Königstern, begegnet dem Saturn und der Saturn ist der Beschützer Israels. Was liegt näher zu sagen, dass im Westen, im Westland, ein mächtiger König geboren ist? Und so ging man davon aus. Und das finden Sie bis heute in allen theologischen Büchern, in christlichen Zeitschriften. Es wird immer wiederholt und abgeschrieben. Und das Datum wird festgelegt. Jesus wurde 7 vor Christus geboren. Weil da diese Konjunktion von Jupiter und Saturn stattfand. Das findet man überall geschrieben. Aber das immer häufigere Abschreiben eines Fehlers macht die Sache nicht richtiger. Wir müssen sehr genau uns beschäftigen, was der Text sagt. Was sagt denn der Text? Das ist für uns verbindend. Das ist das, was gilt. Und darum müssen wir, ich werde das gleich erklären, warum, auch diese Version fallen lassen. Schauen wir uns den Text nochmal ganz genau an. Da steht nämlich, und siehe, der Stern, ich betone das extra, um das deutlich zu machen, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben, über, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Wir wollen dieser Frage genauer nachgehen, was der Text sagt. Was verbindlich für uns ist, das gilt für die ganze Bibel und so auch hier, dass wir den Text sehr, sehr genau uns ansehen. Sehr präzise. Denn Gott gibt uns sehr genaue Informationen. Wir müssen nur ganz genau am Text dranbleiben. Wenn wir den Text verlassen, geraten wir automatisch in die Irre. Alles, selbst Kleinigkeiten, die im Wort Gottes geschrieben sind, sind von allergrößter Bedeutung, um herauszufinden, was das ist. Das ist verbindlich für uns. Und das können wir an diesem Beispiel in besonderer Weise lernen, wie wir mit dem genauen Text umgehen und damit das herauskriegen. Zunächst wollen wir einige Fragen behandeln, die uns da heranführen. Diese Weisen im Morgenland, was waren das für Leute? Im griechischen Text steht das Wort Magoi. Magoi heißt eigentlich Magier, wörtlich übersetzt. Aber du musst mal denken, das waren nicht solche Magier, wie wir uns das heute vorstellen, die da Horoskope schreiben und alle solche Dinge. Als solche Magier bezeichnete man in Babylon eine ganz bestimmte Berufsklasse von Leuten. Das waren Leute, die sich auskannten in heidnischer Theologie, in Staatskunde, in Wirtschaftswissenschaft, in Naturwissenschaft im Allgemeinen, aber insbesondere auch in Astronomie, in Sternenkunde. Und diese Leute waren Ratgeber des Königs. Bis zur Zeit von Leonardo da Vinci konnte noch ein einziger Mensch das Gesamtwissen der damaligen Zeit auf eine Person vereinigen. Leonardo da Vinci war der Letzte von denen, der noch alles wusste über Astronomie, über Kunst, über Musik. Nicht wahr? Der hatte noch alles im Überblick. Und das ist heute längst nicht mehr möglich. Und darum haben wir so viele Fachgebiete. Aber damals, zur Zeit um die Geburt Jesu, wo das Wissen noch viel weniger war, konnten also einzelne Leute, wenn sie es gut studiert hatten und Bescheid wussten, noch das gesamte Wissen der Zeit auf sich vereinigen. Und solche Leute sind das gewesen, diese Weisen, so können wir annehmen. Diese Weisen waren solche Leute, die sich da gut auskannten. Darum hat Luther sehr geschickt und sehr gut, er war ein Meister der Bibelübersetzung, weil er nicht wörtlich übersetzt hat, sondern weil er vom Sinn her übersetzt hat und hat darum übersetzt Weise. Es waren kluge Leute, Weise, hat er gesagt. Auf keinen Fall waren es Magier, wie wir sie heute vorstellen, die da zaubern und solche Dinge machen. Denn das hatte ja Gott eindeutig verboten, wie wir im 5. Buch Mose Kapitel 18 Vers 12 lesen. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Greuel, und um solcher Greuel willen vertreibt sie der Herr, dein Gott, vor ihnen her. Also das kann es sicher nicht gewesen sein. Noch ein Irrtum, der damit im Zusammenhang steht. Am 6. Januar wird ja gefeiert der Tag der heiligen drei Könige. Und daran wird erinnert an dieses Ereignis der Weisen aus dem Morgenland. Aber auch hier hat die Zeit viele Irrtümer hineingebracht. Zunächst mal ist daran falsch, dass es drei waren. Der Bibeltext sagt das nicht. Es waren Weise aus dem Morgenland. Plural, in Pluralform. Es steht da nicht, dass es zwei, drei, vier oder fünf waren. Es waren mehrere. Aber nicht drei. Es steht nicht im Text. Das ist eine Erfindung der Kirche des 5. und 8. Jahrhunderts. Im 8. Jahrhundert hat man noch sogar die Namen erfunden. Kaspar, Melchior und Balthasar. Auch freie Erfindungen. Wir Menschen sind sehr erfinderisch. Und bei unseren Erfindungen weichen wir immer mehr von der Bibel ab. Das ist die Tragik. Und so machen wir eine Geschichte daraus, die sich gar nicht so ereignet hat, die gar nicht so gewesen ist. Und ich will uns ermutigen, am Text der Bibel zu bleiben. Denn da sind wir in der Nähe Gottes, am Herzen Gottes. Und sonst sind wir irgendwo im Irrtum. Die Bibel ist der absolute Maßstab. Und alles andere ist für die Katz. Ja, ganz eindeutig. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, was diese Leute gewesen sein können. Das können wir nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Darum nenne ich uns zwei Varianten. Es können auch zurückgebliebene Juden gewesen sein vom babylonischen Exil, das 587 bis 538 vor Christus war. Die wurden ja wieder zurückgeführt nach Israel, aber es sind einige auch zurückgeblieben. Zur Zeit Daniels schätzte man ihre Fachkenntnisse und ihre Fähigkeiten am Hofe des Königs. Wenn wir das Buch Daniel lesen, dann erfahren wir davon, dass der König diese Leute sehr schätzte. Daniel war ein weiser Mann, ein sehr kluger Mann. Und jetzt sehen wir hier, dass hier steht, sie wollten den neugeborenen König anbeten. Daraus können wir schließen, dass Gott mit diesen Leuten im Gespräch war. Das können wir auch herleiten aus dem letzten Vers, nämlich Vers 12. Wo Gott ihnen im Traum sagt, geht nicht zu dem Herodes, sondern geht auf einem anderen Weg zurück. Wir sehen also deutlich, Gott ist im Gespräch mit diesen weisen Leuten. Und er hatte ihnen auch gesagt, dass der Messias geboren wird, der Christus. Heiden hätten sich niemals auf den Weg gemacht zum Messias hin. Das heißt, sie wussten offenbar, diese Reise lohnt sich. Es ist die Reise zu dem Messias. Also ich plädiere mehr, das können wir nicht eindeutig aus dem Text entnehmen, aber ich plädiere mehr dafür, dass solche zurückgebliebenen Juden waren, die die Verheißung auf den Messias kannten, und jetzt redet Gott zu ihnen und sagt, er ist geboren und ich werde euch den Weg weisen mit Hilfe eines Sternes. Und das tun sie. Sie folgen. Wie weit reisen sie? 800 Kilometer durch die Wüste. Wir können sagen, 60 Tage Wüstenwanderung. Das nimmt man nicht auf sich, wenn da irgendwo in einem anderen Land, noch sogar einem kleinen Land, ein unbekannter König geboren wird. Es ist also naheliegend, dass diese Leute ganz genau wussten, hier ist der Messias geboren, da müssen wir hin. Und sie haben ja auch gesagt, wir wollen ihn anbeten. Also das ist die wahrscheinlichere Version. Die Auffassung also, dass Jupiter und Saturn der Stern von Bethlehem sind, dagegen spricht sehr vieles. Warum? Zunächst einmal, weil der Text von einem einzigen Stern spricht. Von einem. Jupiter und Saturn sind zwei Lichtquellen, sind zwei Sterne. Dabei muss man noch etwas bedenken. Man kann das heute auf Computern simulieren und zurückrechnen. Genau die Konstellation in der Simulation zeigen, wie das gewesen ist zu damaliger Zeit. Und dabei stellt sich heraus, dass die Begegnung von Jupiter und Saturn gar nicht so eng war, sondern die waren 1 Grad gemessen am Himmel auseinander. Wissen wir, was 1 Grad ist? Das können wir uns schlecht vorstellen. Ich erinnere mich noch, wir waren auf der Insel Föhr und da Urlaub gemacht. Meine Frau und ich, wir gehen am Strand zurück und da sehen wir den Vollmond. Und wir gehen immer mit dem Vollmond da am Strand längs, abends. Und da hatte ich die Idee. Wie groß ist der Durchmesser des Mondes? Der Mond hat einen Durchmesser in Grad gemessen von 32 Bogenminuten. Das ist 1/2 Grad. Das heißt, Jupiter und Saturn waren 1 Grad auseinander. Das heißt, wie groß war der Abstand der beiden Gestirne? 2 Vollmonddurchmesser. Und jetzt haben wir es alle verstanden. Das ist niemals 1 Stern. Das sind 2, die weit auseinander liegen. Sogar 2 Vollmonddurchmesser auseinander. In den Planetarien spielt man auch immer den Stern von Bethlehem durch. Und weil man an diese Version glaubt und sie den Stern von Bethlehem dort zeigen, was machen sie dann, wenn das simuliert wird? In dem Moment, wo man das zeigen will, dass das 1 Stern ist, dann verschwimmt das alles und dann kommt nur noch 1 Licht. Das ist gemogelt, das ist falsch. So wird Meinung gemacht. Es kommt weiter noch hinzu, um diese Zeit, 7 v. Chr. gab es eine dreimalige Begegnung. 3-mal. Allerdings so mit diesem Abstand. Immer 1 Grad auseinander. Außerdem kommt noch hinzu, diese Konstellation, diese Konjunktion, wie wir es nennen, ist ein periodisch wiederkehrendes Ereignis. Es kommt also im Abstand von 200 Jahren oder wie immer wieder diese Konstellation zustande. Diese Konstellation scheidet also auch aus einem weiteren Grund noch aus. Die Geburt Jesu war ein einmaliges Ereignis. Wenn schon, dann müsste es 1 Stern sein und eine einmalige Erscheinung, aber nicht ein periodisches. Denn Jesus wird nicht alle 200 Jahre oder wie diese Periode ist, geboren. Also wird Gott nicht ein solches Ereignis wählen für ein einmaliges Ereignis. So sehen wir, es gibt mehrere Gründe, die da ausscheiden. Es gibt noch etwas, warum Kometen, Supernovae und auch hier diese Konjunktion ausscheiden. Wenn wir uns einmal auf eine Nachtwanderung begeben und den Sternenhimmel ansehen, dann beobachten wir, dass alle Gestirne, ohne Ausnahme, das gilt für alle, Sie gehen im Osten auf und sie gehen im Westen unter. Sie machen also in einer Nacht eine Bewegung. Zwar nur eine scheinbare, weil die Erde sich dreht. Und die Sterne sind oben im Prinzip fest. Sodass also die Sterne eine solche Bewegung machen. Sie zeigen überhaupt nicht eine Richtung an. In einem Moment. Aber schon eine halbe Stunde später sind die Sterne ganz woanders. Das gilt auch für die Planeten. Das heißt, wir haben überhaupt nicht das, was der Text sagt, dass der Text uns sagt, der Stern weist immer nach Westen und zwar genau nach Jerusalem hin. Das stimmt gar nicht. Das leistet überhaupt keinen Stern, den wir heute von der Astronomie her kennen. Und so können wir ganz kühn, aber sicher schließen, alle diese Gebilde, die wir Menschen da irgendwo heranziehen, sind nicht biblisch. Sie stimmen nicht. Sie passen einfach nicht zum Text, was der Text uns hier sagt. Jetzt müssen wir uns entscheiden, wem geben wir die Priorität? Das, was Gott sagt oder was uns Menschen irgendwo da erzählen? Ich habe mich entschieden, ich glaube dem, was Gott uns sagt, was in der Bibel steht. Und das wollen wir sehr genau beachten. Es ist noch etwas interessant, wenn wir diesen Text lesen. Es ist auffallend, dass hier die Bezeichnung vorkommt, der König der Juden. Wenn wir die Bibel genau lesen, stellen wir fest, der König der Juden wird noch einmal verwendet, nämlich bei der Kreuzigung. Pilatus fragt nämlich Jesus bei der Verhandlung, bist du der König der Juden? Und die Antwort ist, du sagst es. Er bekennt sich dazu. Er ist der König der Juden. Und am Kreuz hatte man die Überschrift gemacht, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das war von Römern geschrieben worden. Wir sehen also, die Bezeichnung König der Juden wird immer verwendet von Ausländern. Nie vom Volk Israel selbst. Ist auffällig. Das sind auch Details, die man aus dem Text entnehmen kann. Der Jesus ist der König der Juden, aber er ist auch der ewige König, dessen Reich nie ein Ende haben wird. Ich freue mich, Bürger zu sein in diesem Königreich. Und alle, die sich auf den Weg machen dorthin, werden Bürger sein eines ewigen Reiches. Das ist eine große Verheißung. Was aber war denn nun der Stern von Bethlehem? Wir haben ja jetzt nur ausgeschlossen, was es nicht war. Ist doch schon mal gut, dass wir erstmal genau sicher sind, was es nicht war. Aber was war der Stern? Wir müssen noch mal genau uns ansehen, was dieser Stern eigentlich leistet. Wochenlang zeigt der Stern immer dieselbe Richtung an. Er weist immer nach Jerusalem. Ob Tag und Nacht oder wie auch immer, die Weisen sehen immer den Stern so stehen im Westen. Und dann marschieren sie durch die Wüste immer dem Stern nach. Und plötzlich landen sie in Jerusalem. Wir sehen also, eine ganz besondere Eigenschaft hat dieser Stern, dass er auch im Fortschreiten der Nacht oder wie auch immer an derselben Stelle stehen bleibt. Der macht diese Drehbewegung gar nicht mit, wie die gesamte andere Sternenwelt das macht. Er bleibt auf Position und zeigt ständig, permanent, präzise den Weg nach Westen. Und die haben gar keine Probleme, die folgen einfach dem Stern, so wie Gott ihnen das gesagt hat. Und da tun sie gut dran. Als sie in Jerusalem ankommen, verschwindet der Stern. Weg ist er. Naja, nun dachten die, keine Frage, jetzt sind wir am Ziel. Jetzt sind wir genau, und sie sehen auch den Palast von Herodes, gehen rein, nicht, und sagen, hier, nicht wahr, wir haben gehört, der König, der neue König der Juden ist geboren. Na, was denkt der Herodes? Er zuckt zusammen. Was? Ein neuer König? Das gibt's doch nicht. Ich bin König hier. Kein anderer. Den werden wir beseitigen. Können wir nicht gebrauchen. In seiner Angst und Furcht sagt er, ich werde jetzt alle Theologen des Landes mir herholen, alle Schriftgelehrten, alle, die sich auskennen in der Bibel, und die sollen mir sagen in einer Studienkonferenz, wo denn der König geboren ist. Herodes fragte natürlich, das können wir uns gut vorstellen, die Weisen, sag mal, wo ist er denn geboren? Und da sagten die, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er jetzt geboren ist, aber wir wissen nicht, wo. Ah, denkt Herodes, das sollen die Schriftgelehrten rauskriegen. Die machen eine Konferenz und sie finden wirklich heraus, indem sie in der Schrift suchen und sie stellen fest, er wird geboren in Bethlehem. Aha, jetzt war beides zusammengekommen, merken wir, in Raum und Zeit. Jetzt wussten sie, der Messias ist geboren, und zwar wo? In Bethlehem. Er ist in Bethlehem geboren. Jetzt war es eindeutig. Herodes schickt sie dorthin, und das ist ein alter Fuchs. Er sagt, geht mal hin, und wenn ihr ihn gefunden habt, kommt er zurück, und dann sagt ihr mir, wo er ist, nicht wahr? Dann gehe ich auch anbeten. Das wollte er gar nicht. Der wollte ihn töten. Das war sein Ansinnen. Aber Gott ist mit diesen Leuten, und Gott sagt den Leuten, jetzt marschiert auf einem anderen Weg nach Hause, aber ja nicht zu dem Herodes hin. Aber merkwürdig ist noch, sie kannten sich ja im Land Israel gar nicht aus. Jetzt sind sie unterwegs. Das hat man ihnen gesagt. Bethlehem liegt nur 2 Kilometer weg von Jerusalem. Da könnt ihr gehen, dorthin. Aber sie wussten natürlich überhaupt nicht, in welchem Haus das ist. Keine Ahnung. Und als sie jetzt in Bethlehem ankommen, plötzlich erscheint der Stern. So heißt es ja hier. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Und wo erscheint der Stern? Genau über einem Haus stehend. Sie mussten also gar nicht nach der Hausnummer fragen, wo er denn nun ist. Weil der Stern so präzise sagte, das ist das Haus. Oben drüber steht im Text ganz genau, oben über, wo das Haus war, wo das Kindlein war, da stand der Stern. Ja, da gingen sie rein und sie stellen fest, dort ist er. Sie mussten gar nicht fragen. Jetzt waren sie ganz gewiss, das ist der neugeborene König, der dort in der Krippe liegt. Ganz eindeutig, ganz klar. Wir sehen jetzt, dieser Stern hat so merkwürdige Eigenschaften, das schafft kein astronomisches Gebilde, überhaupt keins. Es kommt nichts in Frage, was wir am Sternenhimmel sehen. Was war es denn? Lesen wir einmal nach in Prediger 3, Vers 15. Und da steht, was geschieht, das ist schon längst geschehen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Das heißt also, Gott benutzt Dinge oft, die schon geschehen sind. Wo uns eine Hilfe der Auslegung gegeben ist. Wir sehen also, der Stern war ja ein Reisebegleiter, der genau gezeigt hat, ja bis zum Haus sogar hin. Zunächst immer westwärts, bis nach Jerusalem und dann nachher genau auf das Haus orientiert. Also ein Reisezeichen. Wenn wir jetzt hier entsprechend nach Prediger 3 fragen, hat Gott schon jemals in der Geschichte ein Reisezeichen gesetzt? Ja, er hat, genau richtig. Bei den Israeliten beim Auszug des Volkes Israels, nicht wahr, aus Ägypten. Und zwar am Tage und auch in der Nacht. Am Tage die Wolke und des Nachts die Feuersäule. Zeigte ganz genau an, ihr müsst überhaupt keinen Kompass haben, weiter gar nichts, keine Landkarte, nichts. Ihr folgt diesen Zeichen, hat Gott schon mal gemacht. Also ein geschaffenes Zeichen, das Gott speziell für diese Reise macht. Jetzt haben wir es. Gott hat ein Zeichen gemacht, wie damals in alten Zeiten den Stern von Bethlehem. Es ist ein Zeichen, das wir noch so lange suchen am Himmel, wir werden es nicht finden. Es war nämlich speziell von Gott geschaffen, als Reisezeichen. für diese Weisen, die wussten, wer dort geboren ist. Das war's. Großartig, so macht Gott das. Und das müssen wir ihnen auch zutrauen. Und nicht nach irgendwelchen Dingen suchen, die falsch sind. Wir müssen ganz genau beim Text bleiben. Und das finden wir dann raus. Jetzt kommt noch eine Frage, der wir auch noch ein Stück nachgehen können. Wie war das eigentlich mit Bethlehem? War Bethlehem klein oder groß? Das ist eine Schwierigkeit, wo wir auf den ersten Moment stoßen, wenn wir den Bibeltext uns ansehen. Ich lese uns nochmal den Text aus dem Propheten Micha. Und dieser Text aus dem Propheten Micha wird ja jetzt zitiert im Neuen Testament. Und da passiert etwas, was uns auf den ersten Blick komisch vorkommt. Ich lese zunächst den alttestamentlichen Text und da heißt es: Und du Bethlehem im jüdischen Lande bist mitnichten die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Herr sei. Und dann steht, Entschuldigung, das habe ich jetzt verwechselt. Das steht in Matthäus 2, Vers 6. Du bist mitnichten die Kleinste. Also du bist groß, soll das heißen. Und jetzt schauen wir mal nach, was bei Micha steht. Was steht denn wirklich bei Micha? Denn das ist ja zitiert worden. Und da steht eigentlich genau das Gegenteil. Da steht nämlich, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Das ist eine schöne Bibelstelle für Bibelkritiker. Hier können Sie gleich nachhaken und sagen, da sehen wir doch, wie die Bibel sich widerspricht. Im Alten Testament, da steht, du klein bist, und hier steht, mit die du mitnichten klein bist. Ganz bewusst wird dieser Text aus dem Alten Testament verändert. Wie das? Schöne Frage, ne? Aber ganz einfach. Ich will das mal deuten an einem historischen Beispiel. Als Napoleon am 18. Juni 1815 die Schlacht bei Waterloo führte, er wurde besiegt durch Wellington und Blücher, da war dieses Waterloo ein ganz, ganz kleines, unscheinbares Nest. Kannte kein Mensch, nur die Leute da in der Umgebung. Wer wusste schon von Waterloo? Aber nehmen wir heute mal ein Lexikon, ein beliebiges Lexikon, egal auf der Welt wo, der Ort Waterloo ist drin verzeichnet. Und da steht, an diesem Ort wurde Napoleon geschlagen. Plötzlich hat dieser Ort Weltgeltung bekommen. Ist ein historischer Ort geworden. Und von einem Tag zum anderen. Genau das ist mit Bethlehem passiert. Bethlehem war ein kleines Nest. In Esra 2, Vers 21 lesen wir, dass dort damals 123 Leute gewohnt haben. Also ein mickeriges Dorf. Ja, müssen wir schon sagen. Ich bin in Ostpreußen, in Rheineck geboren. Und in Rheineck habe ich nachgeguckt in einem Buch aus dem Jahr 1939. Rheineck hatte 133 Einwohner. Also noch 10 mehr als Bethlehem. Und wie klein Rheineck war, das weiß ich. Das war ein ganz jämmerliches kleines Kaff, wo ich herkomme. Und Bethlehem noch ein bisschen kleiner. Das hat sich nicht viel geändert bis zur Geburt Jesu. Aber auf einmal hat Bethlehem eine unvorstellbare Bedeutung erlangt. Warum? Weil hier der Sohn Gottes, weil hier der König der Juden, weil hier der ewige König in diese Welt kam. Jetzt ist Bethlehem ein weltberühmter Ort. Wir können überall in die Welt hinausgehen und fragen, ob man Bethlehem kennt, und jeder weiß das. In jedem Lexikon verzeichnet, überall. Plötzlich hat sich die Bedeutung von Bethlehem gewaltig verändert. Genau wie bei Waterloo. Und darum sehen wir, genau das wird im Neuen Testament zum Ausdruck gebracht. Jetzt bist du mitnichten die Kleinste. Jetzt bist du ein bedeutender Ort. Ein historischer Ort, weil hier dieser Ort von Gott ausgesucht wurde, dass sein Sohn hier diese Welt kommt. Hat sich grundlegend verändert. Und darum sehen wir, wird nicht exakt zitiert aus dem Alten Testament, sondern entsprechend der jetzt veränderten Situation. Das ist wichtig zu wissen. Das gilt auch für andere Zitate, die wir im Neuen Testament aus dem Alten Testament finden. Da wird durch den Heiligen Geist inspiriert ein Offenbarungsfortschritt vermittelt. Nicht nur ganz genau dasselbe gesagt, sondern auch das, was inzwischen geschehen ist. Und darum dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir im Neuen Testament Zitate aus dem Alten Testament finden, die darüber hinausgehen, die weitergehend sind. Jetzt kommen wir noch zu einer ganz wichtigen Frage. Wir haben schon eine ganze Menge zusammengetragen. Und das alles aus 12 Versen. Das ist erstaunlich. Man muss nur an der Bibel bleiben, ganz hart an der Kante. Das ist wichtig. Es taucht ja die Frage auf, warum lässt Gott einige Ausländer anreisen, um so viel Aufruhr zu verursachen? Das war doch ein großer Aufruhr. Nicht wahr? Der Herodes erschrickt, nicht wahr? Und plötzlich holt er alle Theologen zusammen aus ganz Israel. Alle Schriftgelehrten, alle mussten kommen. Ohne Ausnahme. Und die Frage, die sie zu behandeln war, wo ist der Messias geboren? Und sie kriegen es raus, sie wissen es alle, am Ende der Konferenz ist alles klar, er ist in Bethlehem geboren. Und sie wussten durch die Weisen, dass er jetzt geboren ist. Was hätten die eigentlich tun sollen? Was hätten sie tun müssen? Nach diesem Wissen. Aber die ganze Kolonne, auf, Marsch, Marsch, nach Bethlehem, ist doch klar. Sie haben in den Synagogen verkündigt, es wird der Messias kommen, nicht wahr? Das haben sie immer wieder gesagt. Das wussten sie, damit haben sie die Information immer wieder weitergegeben. Und jetzt erfahren sie, er ist geboren. Und was machen diese Schlafmützen? Sie kümmern sich nicht drum. Sie kümmern sich überhaupt nicht drum. Sie gehen alle wieder zurück, woher sie gekommen sind. Und kümmern sich um den Messias überhaupt nicht. Null und nichtig für sie. Ist das nicht eine Tragik? Das ist die Tragik auch unserer Zeit, der Weltgeschichte. Diese Leute gehen nach Hause. Pflaumen sind das. Ja, ich muss das so sagen, damit wir die Sache richtig voneinander kriegen, auch vom Text her. Gott gibt sich alle Mühe. Und das ist die Idee, die dahinter steckt. Gott hat sich etwas ausgedacht, das auf einem Schlag in ganz Israel es alle in einem Augenblick erfahren konnten. Die hätten alle zunächst nach Bethlehem gehen können, den Messias anbeten können und dann hätten sie zurückgehen können zum Tempel und den Synagogen, wo sie sind und hätten gesagt, wir haben den Messias gesehen. Leute, es ist geschehen, was in tausenden von prophetischen Aussagen im Alten Testament uns gesagt ist. Es ist passiert. Geht hin. Die Verheißung hat sich erfüllt. Der Messias ist da. Das wäre richtig gewesen. Aber Gott hat durch diese Aktion ausgelöst, dass sie es alle gewusst haben. Es kann sich keiner entschuldigen. Keiner von denen. Sie haben falsch gehandelt. Massiv falsch gehandelt. Und was bescheinigt ihnen Jesus später? Den Schriftgelehrten und den Pharisäern und all den hochgestellten Theologen. Was sagt er ihnen? In Matthäus 23, Vers 13 hören wir Jesu Antwort. Er sagt, ihr geht nicht hinein in das Himmelreich und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Das sagt Jesus ihnen, weil sie ihn abgelehnt haben. Das war die Tragik. Obwohl Gott es ihnen allen bekannt gemacht hat. Und das sehen wir, das gilt auch für unsere Zeit heute. Gott hat uns bekannt gemacht, dass sein Sohn als Retter in diese Welt gekommen ist. Jetzt wissen wir es. Es ist geschehen. Es ist alles geschehen. Er ist auch am Kreuz gewesen, hat für die Sünde bezahlt und er ist auferstanden. Und er lebt beim Vater in Ewigkeit. Und er lässt uns sagen, Leute, entscheidet euch für diesen Sohn Gottes, damit nicht für euch auch gilt, ihr kommt nicht in das Himmelreich. Das wäre unsere Tragik, heute im 21. Jahrhundert. Wenn wir anderen Dingen nachgehen und ihm nicht Platz 1 in unserem Leben einräumen. Das wäre unsere Tragik. Wir haben es gewusst, wie der Weg nach Hause geht. Und wir tun es nicht. Das wäre unsere Tragik. Aber wir wollen uns von diesem Text her rufen lassen und wollen dem Herrn Jesus sagen, heute Morgen, wir haben von deinem Stern gehört, du bist wirklich gekommen. Wir haben deine Botschaft gehört, der Rettung, wie wir in den Himmel kommen können. Wir haben es vernommen und wir wollen dir folgen. Das ist die Botschaft. Dazu erwartet der Herr unser Ja. Dass wir uns bereit machen, in dieser Adventszeit zu ihm hin und ihm unser Leben abgeben. In Römer 10, Vers 13 lesen wir, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Dieser Herr hat einen Namen, er ist nicht namenlos. Dieser Herr heißt Jesus. Und in seinem Namen werden wir gerettet oder nicht. Wenn wir ihn annehmen, haben wir ewiges Leben. Wenn wir ihn beiseite schieben oder auf irgendeine Priorität nachgeordnet setzen, werden wir das Himmelreich nicht ererben. Es steht sehr viel zur Debatte, sehr viel. Es liegt an uns, wie wir uns entscheiden. Gott hat uns in seiner Schöpfungsordnung den freien Willen gegeben, sodass wir frei entscheiden können, wohin wir aufbrechen wollen. Zum Himmel oder zur Hölle? So weit liegt die Spanne. Aber der Wille Gottes ist, dass wir uns in Bewegung setzen zum Himmel hin. Das ist die Botschaft des Advents. Das ist die Botschaft des ewigen Königs, dass wir einmal Bürger sind in seinem Reich, das kein Ende haben wird. Und der Himmel ist ein Reich, wo die Bibel uns sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr je vernommen hat und nie in eines Menschenherz gedrungen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Wir haben sehr, sehr viel Schönes und Gutes zu erwarten in seinem Reich. Das haben wir auf der Erde noch nie gesehen, was unsere Augen dann sehen werden. Wir haben Klänge noch nie gehört auf dieser Erde, das wird sein. Und noch nie ist unser Herz so hoch erfreut worden wie dort. Aber nicht nur mal an einem Tag. Wir haben ja so Höhepunkte in unserem Leben, meinetwegen eine Hochzeit oder sowas. Dann ist das so ein Tag von besonderer Art. Aber die Bibel sagt, das wird ewig sein. Ewig, nicht nur einen Tag. Das ist der Himmel in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart dieses Königs, dass wir zu ihm kommen und hier und heute ewiges Leben bekommen können, wenn wir es wollen. Ich lade darum gleich nach dem Gottesdienst ein, wem das bewusst geworden ist, dass er noch nicht ganz bei diesem Jesus ist, dass er sich auf den Weg macht und ewiges Leben findet. Ich gehe dann gleich runter, die Treppe hier. Da ist ein Raum, ein großer Raum, den wir zur Verfügung haben. Ich werde die Tür auflassen, da kann man hineinströmen, das wünschte ich mir. Und damit in den Himmel hineingehen. Denn das hat der Herr uns verheißen. Wenn wir zu ihm kommen und das im Gebet festmachen, schenkt er uns den Himmel. Wir können einen wunderbaren Tausch machen heute. Wir geben ihm unsere Lumpen, unseren Mist, unseren Dreck, unsere Gedanken, alles, was da daneben liegt in unserem Leben und werfen ihm das alles hin vor die Füße. Amen. Und das Kreuz. Was sagt er? Komm her, ich nehme es an, ich habe dafür bezahlt. Und dafür, für all den Schrott, schenke ich dir den Himmel. Wer macht so einen Tausch? Niemand, nur Jesus. Aber er macht den Tausch. Also was wären wir doch dumm, wenn wir diesen Tausch nicht machen würden. Also machen wir uns auf den Weg zu ihm. Ich lade ein, gleich dort unten in diesem Raum hinzukommen, damit wir darüber beten und das festmachen aufgrund einiger zentraler Stellen der Bibel. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Jesus, wir staunen, auf welch eine Weise du in die Welt gekommen bist. Für unseren Verstand ist das alles nicht auslotbar. Aber wir glauben deinem Wort und wir möchten danken dafür, wie genial du das ausgedacht hast, dir das mit dem Stern von Bethlehem. Und dass auf diese Weise ein ganzes Volk auf einem Mal hätte erfahren können, dass du geboren bist. Herr Jesus, gib, dass wir klüger sind und uns auf den Weg machen und das Himmelreich finden. Hier und heute. Du lädst uns ein. Weil du uns lieb hast, gib, dass wir daran nicht vorübergehen, sondern uns im Hier und heute auf den Weg begeben, der eine herrliche, ewige Zukunft für uns bedeutet. Hilf uns, Herr Jesus Christus, dass wir daran nicht vorübergehen. Gepriesen sei dein Name, Jesus. Amen.